ist schuldig gesprochen worden, Gelder der EU veruntreut zu haben. Zusammen mit ihr wurden 8 weitere EU-Abgeordnete ihrer Partei Rassemblement National verurteilt. Das Strafmaß wird derzeit noch verkündet. Die Staatsanwaltschaft hat 5 Jahre Haft für Le Pen gefordert, außerdem ein sofortiges Verbot, bei Wahlen anzutreten. Dann könnte Le Pen 2027 nicht für das Präsidentenamt kandidieren. Zentraler Vorwurf in dem Prozess war, dass der Rassemblement National EU-Mittel für Assistenten im Europäischen Parlament bekommen hat, die aber teilweise oder ganz für die Partei gearbeitet haben. Union und SPD setzen heute in Berlin ihre Koalitionsverhandlungen fort. Größter Knackpunkt der Gespräche ist weiterhin das Thema Steuern und Finanzen. Aus dem Hauptstadtstudio Efi Seibert.
Es wird auf gar keinen Fall Steuererhöhungen geben, haben Vertreter der Union deutlich gemacht. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die für die SPD am Verhandlungstisch sitzt, sagte dagegen heute Morgen nochmal, im laufenden Haushalt ist kein Geld für Steuerentlastungen da. Darum stelle die SPD die Frage, warum die Reichsten im Land nicht einen höheren Steuerbeitrag leisten könnten. Die Verhandler müssen Wege finden, im Haushalt zu sparen. Schwesig warnte deswegen, was nicht geht, ist, dass wir im Koalitionsvertrag Versprechungen machen, die wir dann finanziell nicht halten können. Bevor die Hauptrunde für die Gespräche am Abend zusammentrifft, kommen kleinere Runden zur Problemlösung zusammen.
In Myanmar ist die Zahl der Toten nach dem Erdbeben weiter gestiegen. Wie die Militärregierung erklärte, wurden bisher über 1.700 Tote gezählt. Es würden aber noch 300 Personen vermisst. Außerdem gäbe es rund 3.400 Verletzte. Fachleute befürchten, dass die Zahl der Toten und Verletzten deutlich höher liegen könnte. Weil das Mobilfunknetz zusammengebrochen ist und Zufahrtswege blockiert sind, ist wenig über das gesamte Ausmaß bekannt. Die Weltgesundheitsorganisation hat um Spenden in Höhe von umgerechnet mehr als 7 Millionen Euro gebeten. Dieses Geld werde gebraucht, um die Gesundheitsversorgung für 30 Tage zu sichern. Das geistliche Oberhaupt des Iran, Khamenei, hat die USA vor einem Angriff auf sein Land gewarnt. Würden die Drohungen der USA Realität, werde es definitiv einen starken Gegenangriff geben, betonte Khamenei. Er reagierte damit auf Äußerungen des US-Präsidenten vom Wochenende. Trump hatte im Sender NBC News dem Iran mit Bombardierungen gedroht, sollte es keine Einigung im Streit um das iranische Atomprogramm geben. Die westlichen Staaten werfen dem Land seit Jahren vor, den Bau von Atomwaffen anzustreben. Teheran bestreitet dies. Die Baupreise in der Region liegen weiter auf einem hohen Niveau. Wie das Amt für Statistik mitteilte, stiegen die Preise für den Wohnungsneubau in Berlin im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um durchschnittlich 3,6%, in Brandenburg sogar um 4,8%. Damit habe die Teuerung wieder angezogen, hieß es. Insbesondere Dachdecker, Elektro- und Betonwerksteinarbeiten verteuerten sich, ebenso Gas-, Wasser- und Sicherheitsanlagen. Eine Signalstörung in Berlin-Schöneweide hat den S-Bahn-Verkehr am Morgen durcheinandergebracht. Nach Angaben der Bahn gibt es immer noch Probleme auf einigen Linien. Patrick Buchmüller, RBB 24.
Die S45 fällt weiter komplett aus, auch die S85 ist außer Betrieb. Die S47 fährt nur zwischen Schöneweide und Spindlersfeld. Die S8 ist heute Morgen erst nur zwischen Birkenwerder und Treptower Park gefahren, dort läuft der Betrieb aber wieder weitgehend stabil. Auch bei den Linien S46 und S9 hat es am Morgen Probleme gegeben. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte, dass sich Fahrgäste auf Ausfälle und längere Wartezeiten einstellen müssen. Wann die Signalstörung behoben sein wird, ist noch unklar.
Das Sport- und Erlebnisbad Aquarium in Schwedt in der Uckermark öffnet heute wieder. Im Sommer vor 4 Jahren war das Dach des Sportbades eingestürzt. Als Grund dafür nennt die Stadt falsche Berechnungen von tragenden Bauteilen in der Statik vor über 20 Jahren. Zu Schaden gekommen ist niemand. Das Bad war zum Zeitpunkt des Einsturzes geschlossen. Nach Angaben der Stadt Schwedt haben der Wiederaufbau und die Sanierung des Spaßbereiches rund 10 Millionen Euro gekostet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute meist stark bewölkt und zeitweise leichter Regen, maximal 11 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 6 und in Buch 8 Grad, in Perleberg 6 und in Senftenberg 9 Grad. Morgen nach Nebelauflösung teils sonnig, teils lockere Quellwolken, trocken bei 13 bis 15 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2. Mit Caroline Pierich.
Und hier mit einer kleinen Liebesgeschichte von Puccini.
Thank you.
Radio 3 hier. Das war aus der Storiella d'Amore von Giacomo Puccini, eine Fassung für Klarinette und Orchester von der Arie Noi leggevamo insieme un giorno per Diletto mit der Klarinettistin Sharon Kamm und dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn unter Leitung von Ruben Gasarian. Wir haben ein neues Album der Woche auf Radio 3, diesmal von der Pariser Cellistin Anna Salzenstein. Mit ihrem Barockquartett Le Consort tritt sie international auf und sie spielt auch auf dem modernen Cello Werke aus Klassik und Romantik. Im letzten Jahr gab es ihr Solo-Debüt mit Kammermusik aus der Frühzeit ihres Instruments und jetzt hat sie ein Album mit Concerti per Violoncello veröffentlicht. Frühe Werke für Cello und Orchester aus Italien. Mein Kollege Rainer Baumgärtner hat mit Anna Salzenstein gesprochen und stellt uns das Album vor.
Ganz zart lässt Anna Salzenstein ihr Album beginnen mit einem kurzen Sonatensatz des Cello-Pioniers Domenico Gabrielli. Ganz bewusst hat sie einen langsamen Satz an den Anfang gestellt.
Like we are embracing the world with our melody.
So, als würden wir die Welt mit unserer Melodie umarmen. Das ist, was ich am barocken Cello-Repertoire am meisten liebe. Die Art, in der die Komponisten lyrische und melancholische Stücke schreiben. Damit haben sie den Kern der Stimme dieses Instruments wunderbar festgehalten.
They really captured the essence of the voice of the cello.
Annas Salzenstein spielen nimmt mit seinem weichen, aber nie süßlichen Ton sofort für sich ein. Und genauso ist es in den folgenden schnellen Passagen auf dem Album Concerti per Violoncello. Hier begeistert die Solistin mit großer Virtuosität, die aber an keiner Stelle triumphierend wirkt oder zur zirzensischen Selbstdarstellung verkommt. Dies ist das Concerto Decimo des Bolognesers Giuseppe Maria Jacchini. Seine 10 Concerti per Camera mit obligatem Violoncello aus dem Jahr 1701 gelten als die frühesten Cellokonzerte überhaupt. Doch noch nie war eines davon aufgenommen worden.
Ich war sehr überrascht, dass das noch nicht aufgenommen worden war. Das sind bemerkenswerte Stücke. Sie sind noch stark im 17. Jahrhundert verwurzelt und Jacchini war ein Schüler von Domenico Gabrielli. Ich finde das sehr interessant.
Anna Salzenstein überzeugt mit ihrem Album nicht nur interpretatorisch, sondern auch in der Programmauswahl. 3 Konzerte stammen von Antonio Vivaldi, der auch eine wichtige Rolle beim Etablieren des Violoncellos spielte. Diese Stücke waren zuvor schon eingespielt worden. Doch bei den 4 weiteren Konzerti auf dem Album handelt es sich um Erstaufnahmen.
The cello concerto's repertoire is more difficult to find.
Barocke Cello-Konzerte sind schwerer auffindbar als Cello-Sonaten. Es gibt davon einfach weniger. Daher dauerte meine Suche etwas länger. Vielleicht haben sich die Leute vor mir davon entmutigen lassen.
And of course, the way we worked with Le Consort.
Die Arbeit im Kammerensemble Le Consort hat mich natürlich stark beeinflusst. Zum Beispiel, wie wir unbekannte Komponisten erforschen. Dazu gehört auch, dass ich auf dem Album gern verschiedene Stimmungen und Stile haben wollte. Man sollte nicht davon gelangweilt werden, dass ausschließlich Konzerte erklingen. Daher habe ich ein paar kleine Stücke für Violoncello Solo eingebaut. Es ist ein wichtiges Ziel unserer Arbeit im Ensemble und nun auch meiner, das Interesse des Publikums ständig hochzuhalten. Nicht, dass es denkt, ach, das ist ja immer dieselbe Musik.
Im Fluss der schwungvollen Konzerte wirken die Capricen, unter anderem von Giuseppe Maria dall'Abaco, wie kleine Inseln der Ruhe und der Meditation. Beide Gattungen entfalten durch den Kontrast eine umso stärkere Wirkung. In den Cellokonzerten wird Anna Salzenstein vom nur etwa 10-köpfigen Orchestre Le Consort begleitet. Ein kammermusikalischer Ansatz war ihr wichtig. Jeder im Orchester sollte sich frei fühlen und kreativ sein können. Wenn es um Entscheidungen ging, teilte sich Anna Salzenstein die Führungsrolle mit dem Geiger-Tierteam Langlois du Swart. Man merkt den Aufnahmen an, wie vertraut die Musikerinnen und Musiker miteinander sind. Das Kernensemble Le Consort besteht schon seit etwa 10 Jahren. In den lyrischen, langsamen Sätzen erzeugt eine Continuo-Gruppe aus Theorbe, Erzlaute, Cembalo und Orgel eine wunderbar farbenreiche Grundierung. Und in den schnellen Sätzen unterstützen die Mitmusiker mit präziser und energiegeladener Begleitung die Solistin bei ihren fingerfertigen Einsätzen. Zu den Lieblingssätzen Salzensteins auf dem Album zählen der langsame Satz aus einem Konzert von Giorgio Antoniotto ebenso wie das Finale aus einem eher sanglichen D-Dur-Konzert von Giovanni Benedetto Plati.
Das ist eine Seite dieses Barockrepertoires, die man auch gut hören kann. Und dieser Satz fühlt sich nach Tanzen an. Ich sehe da meine Neffen, die wollen immer nur tanzen, wenn die Musik so leicht und hell und freudvoll ist.
Light and bright and joyful.
Ja, tanzen, das ist das, was die Menschen machen, sobald sie stehen können. Sie wollen tanzen. Anna Salzenstein, haben wir gehört, stellt Werke für Cello allein und Werke für Cello und Orchester zusammen. Und so will sie mit ihrem Album ein Gefühl für die Zeit vermitteln, in der das Cellokonzert als Gattung entsteht und sich das Cello in seiner technischen und auch klanglichen Ausdruckskraft emanzipiert. Klingt ein bisschen technisch, ist aber sehr sinnlich. Und um die Atmosphäre dieser Gegenüberstellung auf dem Album einzufangen, haben wir jetzt eine solche Gegenüberstellung auf Radio 3. Zunächst den Opener des Albums, den ersten Satz der Sonate für Cello und Basso Continuo in G-Dur von Domenico Gabrielli. Und anschließend in einer Ersteinspielung das Cellokonzert eines unbekannten venezianischen Komponisten.
Thank you. Thank you.
Cellokonzert eines anonymen Komponisten war das. Nicht anonym ist die Cellistin, das ist Anna Salzenstein aus Paris. Und das Orchestre Le Consort, zusammen haben sie dieses Konzert eines venezianischen Komponisten zum ersten Mal eingespielt. Und das findet sich auf unserem Album der Woche auf Radio 3. Und das könnte zu Ihnen kommen, wenn Sie auf radio3.de gehen. Da können wir Ihnen ein Exemplar dieses Albums der Woche zur Verfügung stellen. Dussmann, das Kulturkaufhaus, macht's möglich. Jetzt ist gleich 12:30, 12:29 wird's. Leonard Bernstein hatte das Pacific Music Festival Sapporo gegründet. Sein Ziel war, jeden Sommer sollen junge Menschen, junge Musizierende aus der ganzen Welt zusammenkommen. Aufgegangen ist seine Idee. 2017 zum Beispiel, da haben sich in Sapporo 5 Musiker kennengelernt und sind als Quintett zusammengeblieben. Und so klingen sie mit dem Werk eines Komponisten aus Honduras, Jorge Santos, der hat Vida für sie komponiert. Thank you. drei Sätze aus Wiederleben von Jorge Santos war das. Und zuletzt die Marionettas, die Marionetten mit dem Pacific Quintet.
Radio 3. Kultur kompakt.
Und zuerst geht es Ortrun Schütz um die Amtsenthebung und Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu. Da protestieren in der Türkei hunderttausende Menschen. Und jetzt regt sich auch in der Kulturszene Widerstand.
190 Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben eine Erklärung veröffentlicht. Als Literaten der Türkei werde man zu diesem undemokratischen Vorgehen nicht schweigen, heißt es darin. Auch Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk meldet sich zu Wort. Bisher habe die türkische Bevölkerung trotz Einschränkung der Meinungsfreiheit die von ihnen favorisierten Politiker und Politikerinnen wählen können. Damit sei es jetzt vorbei, schrieb Pamuk auf der Nachrichtenportalseite T24.
So, also die Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Und wie sieht es mit der Musikszene aus in der Türkei? Gibt es da auch Protest?
Ja, der Pianist Fazil Say hat zum Beispiel in den sozialen Medien ein Video mit einem seiner Stücke veröffentlicht. Darin sieht man Schuhe, die die Demonstrierenden verloren haben, als sie vor Wasserwerfern und Tränengas weggelaufen sind. Sie hängen an ihren Schnürsenkeln, aufgehängt an einem Polizeigitter. Das fand ich schon ein beeindruckendes Bild.
Jetzt wieder zur Unterhaltung. Seit Februar, seit die James-Bond-Reihe in den Händen von Amazon ist, wird heftig spekuliert, wer denn den neuen James Bond verkörpern wird. Die britische Oscar-Preisträgerin Helen Mirren hat sich jetzt gegen die Besetzung der James-Bond-Filme mit einer Frau ausgesprochen. Wieso?
Ihr Argument ist, das ganze Konzept von James Bond sei eben von tiefem Sexismus durchtränkt. Deswegen,
stimmt.
Ja, würde ich auch zustimmen. Deswegen würde Helen Mirren viel eher echte Geschichten von Frauen erzählen wollen, die im Bereich Geheimdienst gearbeitet haben. Denn die seien schon immer ein unglaublich wichtiger Teil der Geheimdienste gewesen.
Also wer jetzt dann den James Bond verkörpern wird, das ist noch nicht klar, wird noch heiß diskutiert. Gibt es denn schon andere Posten für den nächsten James-Bond-Film, die feststehen?
Immerhin das Produzentenduo. Amy Pascal ist da dabei, die ist für ihre Arbeit an den Spider-Man-Filmen bekannt. Und David Heyman ist an ihrer Seite. Das ist der Produzent der Harry-Potter-Reihe.
Und Ortrun Schütz schickt uns jetzt mit einer Empfehlung in eine große Ausstellung ins Haus der Kultur und der Welt in Berlin.
Musafiri, so heißt die, von Reisenden und Gästen. Die beleuchtet das Spektrum zwischen Gastfreundschaft und Gastfeindschaft, also und alles dazwischen und außerhalb. Und es geht ganz konkret um Migrationsbewegungen über verschiedene Kulturen und Jahrhunderte hinweg. Es gibt über 40 Ausstellungsstücke, interaktive Führungen, Gesprächsformate und Musikperformances bei dieser Ausstellung. Und mit dabei ist zum Beispiel auch der vietnamesisch-US-amerikanische Lyriker, Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Ocean Wong oder der Berliner Installationskünstler Ulf Aminde. Also es gibt da eine richtig große Bandbreite und die fand unsere Kulturreporterin Emma Hamann trotz aller Begeisterung auch ganz schön herausfordernd.
Diese Vielzahl der Perspektiven wirkt erstmal erschlagend. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Die Skulptur der malaiischen Künstlerin Ann Samad wirkt wie eine prächtige Figur aus bunten Stoffen, die von Ratternstöcken herabhängen. Bei näherem Hinsehen bemerkt man, dass zwischen den Stoffbahnen auch Alltagsgegenstände befestigt sind. Gabeln, Plastikschwerter, Autofelgen und ein Besen. Je näher man herangeht, desto mehr entdeckt man. Die Ausstellenden in Musafiri bringen passend zur großen Anzahl der Migrationsbewegungen viele verschiedene Perspektiven mit. Wichtig für das Verständnis der Kunstwerke ist deshalb auch das Handbuch zur Ausstellung.
Handbuch, ja. Und heute dann besonders hilfreich. Um 15 Uhr gibt es im Ticket inbegriffen ein Kunstgespräch mit der Berliner Künstlerin Sarah Steiner über die Ausstellung auf Deutsch. Und diese Ausstellung, die ist jeden Tag außer Dienstag im Haus der Kulturen der Welt in Berlin geöffnet. Musafiri heißt sie. Von 12 bis 19 Uhr kann man die sich angucken. Der Eintritt kostet 8 € und ermäßigt 6.
Und die nächste Ausgabe von Kulturkompakt ist um 16.30 Uhr.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Der Radio 3 Kultursalon. Erleben Sie unsere besten Sendungen live im Studio 14 der RBB Dachlounge. Dieses Mal trifft es sich dort oben besonders gut. Zu unserer literarischen Begegnungssendung Orte und Worte kommt die Autorin und Buchpreisträgerin Antje Ravik-Strubel. Sie stellt mit bestem Blick auf die Hauptstadt ihren neuen Roman vor, der genau das auch tut, auf Berlin schauen und dabei tief hinein in die Kultur- und Medienszene. Der Einfluss der Fasane. Eine Feuilletonchefin gerät kulturpolitisch und privat arg ins Schleudern und in einen Shitstorm. Über Mediendiskurse und öffentliche Erregung, über die Berliner Bubble und die Potsdamer ebenso. Antje Ravik-Strubel im Gespräch mit Gastgeberin Nadine Kreuzhaller beim Radio 3 Kultursalon am Mittwoch, 19 Uhr, Studio 14, RBB Dachlounge. Melden Sie sich an auf radio3.de. Wie es euch gefällt.
Gracioso aus dem Miroir von Maurice Ravel mit dem Pianisten Bruce Liu. Und den können Sie wieder hören, wenn Sie möchten, live am kommenden Freitag, dem 4. April um 20 Uhr. Da kommt er in den großen Saal des Konzertshauses Berlin zusammen mit der Amsterdam Sinfonietta unter Leitung von Candida Thompson. Sie spielen ein Konzert unter dem Motto Nostalgische Sehnsucht nach Italien. Solist ist eben Bruce Liu. Der hat übrigens den Chopin-Wettbewerb 2021 gewonnen. Und sie spielen Chopins Klavierkonzert in F-Moll, Opus 21 und Chopins Andante, Spianata e Grande Polonaise Brillante in S-Dur. 12.44 Uhr ist es gleich, Viertel vor eins. Der Bratscher Nils Mönkemeyer ist frisch Professor an der Hans-Eisler-Musikhochschule in Berlin geworden. Vor kurzem war er hier auf Radio 3 zu Gast. Das Gespräch mit ihm, das können Sie auch noch mal hören hier auf radio3.de. Zum Sommersemester tritt er an und zum Antritt gestaltet er für Musetica eine Konzertwoche mit drei Studierenden aus seiner Viola-Klasse. Am 4. April, am kommenden Freitag, um 19 Uhr geht's los im Krönungskutschensaal am Schlossplatz 7 in Berlin. Der Eintritt ist frei. Und was die Studierenden spielen werden, das ist wohl noch eine kleine Überraschung. Ich habe zumindest noch nichts rausgefunden. Und damit herzlich willkommen in Berlin, Professor Mönkemeyer. der Sommernachtstraum, die Ouvertüre, ein Sommernachtstraum von Felix Mendelssohn Bartholdy mit Claudio Abbado und den Berliner Philharmonikern. Und hier kommt ein Allegro von Francesco Gemignani.
Wassily Kandinsky. Seine Malerei schockierte, so neu war sie. Nur Linien und Flächen, Formen und Farben, frei im Leinwandraum. Abstraktion statt Abbild. Geometrisches als Spiegel der modernen Welt. Das 20. Jahrhundert startete mit komplett neuen Technologien und Raumzeittheorien. Sie regten Kandinsky an zum Quantensprung. Kosmos Kandinsky. Das Museum Barberini widmet sich dem Vorreiter der abstrakten Kunst und berühmten Malerinnen und Malern, die ihm folgten. Abstrakte Kunst in all ihren Spielarten. 125 Werke aus 6 Jahrzehnten. Kosmos Kandinsky. Geometrische Abstraktion im 20. Jahrhundert. Im Museum Barberini. Radio 3. Wie es euch gefällt.
13 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die französische Rechtspopulistin Le Pen darf in den nächsten 5 Jahren nicht bei Wahlen antreten. Ein Gericht in Paris hat sie schuldig gesprochen, öffentliche Gelder veruntreut zu haben. Zugleich wurde verfügt, dass das Verbot ab sofort gilt und damit auch für den Fall einer Berufung, die Le Pen bereits angekündigt hat. Damit ist sehr unwahrscheinlich, dass die Rechtspopulistin bei der Präsidentschaftswahl 2027 antreten kann. Mit ihr wurden 8 weitere EU-Abgeordnete des Rassemblement National verurteilt. Zentraler Vorwurf in dem Prozess war, dass die Partei EU-Mittel für Assistenten im Europäischen Parlament bekommen hat, die aber teilweise oder ganz für die Partei gearbeitet haben. Vor der nächsten Runde der Koalitionsverhandlungen hat die SPD ihren Vorschlag bekräftigt, Spitzenverdiener stärker heranzuziehen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig sagte im ZDF, Union und SPD seien sich einig, dass kleine und mittlere Einkommensbezieher entlastet und die Wirtschaft unterstützt werden sollte. Die Union müsse jetzt Vorschläge machen, wie das finanziert werden soll. Der CDU-Politiker Amthor machte deutlich, dass es keine Steuererhöhungen geben dürfe. Er sagte bei RTL, die Versprechen der Union von vor der Wahl würden auch danach gelten. Um Projekte zu finanzieren, müsse der Staat auch sparen und Prioritäten setzen. Schwesig und Amthor sind bei den Koalitionsverhandlungen dabei, die heute weitergehen. In Myanmar ist die Zahl der Toten nach dem Erdbeben weiter gestiegen. Wie die Militärregierung erklärte, wurden bisher über 1.700 Tote gezählt. Es würden aber noch 300 Personen vermisst. Außerdem gäbe es rund 3.400 Verletzte. Fachleute befürchten, dass die Zahl der Toten und Verletzten deutlich höher liegen könnte. Weil das Mobilfunknetz zusammengebrochen ist und Zufahrtswege blockiert sind, ist wenig über das gesamte Ausmaß bekannt. Die Weltgesundheitsorganisation hat um Spenden in Höhe von umgerechnet mehr als 7 Millionen Euro gebeten. Dieses Geld werde gebraucht, um die Gesundheitsversorgung für 30 Tage zu sichern.